Guten Morgen, Haus des Herrn. Ihr wirkt nicht ganz so wach, aber gut. Mein Name ist Stefan. Ich darf heute mit euch in das Wort Gottes schauen. Wie Thorsten schon gesagt hat, befinden wir uns gerade in einer Predigtreihe zum Vater Unser und wie wir im Vater Unser in diesem Gebet eine Heimat finden können. Und dafür vergleichen wir diese einzelnen Bestandteile des Vaterunsers, dieses Gebetes, mit einem großen Haus. In den letzten Wochen haben wir uns verschiedene tolle Räume in so einem großen Haus angeschaut. Wir haben uns die Sternwarte, das Wohnzimmer, die Kapelle angeguckt. Wir haben uns auch nicht ganz so glamouröse Räume angeschaut, wie zum Beispiel den Dachboden. Und was wir heute machen ist, wir treten mal aus unserem Haus heraus, gehen in den Garten, blicken so Richtung Grundstücksgrenze und sehen da eine Mauer. Also ich vertraue eurer Vorstellungskraft, dass wir hier eine Mauer haben. Diese Mauer bildet die Grundstücksgrenze, die grenzt unser Grundstück ein. Aber noch viel mehr als das, diese Mauer schützt unser Haus, schützt das Haus und alle, die da drin sind. Ob das vielleicht vor mehr oder weniger wilden Tieren ist oder vor irgendwelchen böswilligen Menschen, die uns Schaden wollen, die Mauer hält sie draußen und bietet unserem Haus Sicherheit. Bevor ich euch mehr über diese Mauer erzähle, würde ich gerne mit euch gemeinsam das Vater Unser sprechen. Ihr dürft dazu noch einmal kurz aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Cool. Also diese Mauer, um die es heute gehen soll, die finden wir relativ am Ende des Vaterunsers. Also wir sind bald durch mit unserer Predigtreihe über dieses Gebet. Wir finden diese Stelle, wie hier hervorgehoben, in den Versen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es geht also um Versuchung, es geht um Gottes Führung, es geht um das Böse und es geht um Erlösung. Aber was ist Versuchung überhaupt, um die es heute und hier in diesen Versen geht? Oscar Wilde hat mal gesagt, ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Und wenn wir uns in unserer Kultur mal umschauen, dann wird Versuchung bzw. Verführung, diese beiden Begriffe werden häufig ein bisschen austauschbar verwendet, häufig als etwas gar nicht mal so Schlechtes oder sogar als etwas Positives dargestellt. Ich habe mal verschiedene Werbeslogans gesammelt und das ist nur ein kleiner Bruchteil von all dem, was man findet, was irgendwie Verführung, Versuchung mit da drin hat. Es gibt viel, viel mehr und ein paar davon kennt ihr sicherlich, den seid ihr als aufmerksame Fernsehgucker und Radiohörer sicherlich schon mal begegnet. Also scheinbar wird zumindest in der Werbung Versuchung und Verführung als etwas, ja, zumindest nicht Abschreckendes, in der Regel sogar als etwas Positives dargestellt. Scheint positiv zu sein, wenn uns etwas versucht oder uns etwas verführt oder wir dieser Versuchung nachgeben. Unser christliches Verständnis von Versuchung, von Verführung weicht da aber deutlich ab. Für uns ist Versuchung etwas, das uns verleiten will, etwas zu tun, das entgegen Gottes Plan für unser Leben ist. Das können kleine Sachen sein, das können große Sachen sein. Es kann sich dabei um etwas handeln, was wir bewusst tun, zum Beispiel was Falsches in unsere Steuererklärung reinschreiben oder etwas, was wir nicht tun, wie zum Beispiel unserem Nachbarn, der gerade unsere Hilfe braucht, nicht zu helfen, weil wir lieber auf der Couch rumliegen wollen. Wenn wir versucht werden, dann erscheint uns in einem Moment etwas als attraktiv, was es aber auf lange Sicht nicht ist. Ein zentraler Punkt von Versuchung ist, dass wir, wenn wir einer Versuchung nachgeben, auf lange Sicht mit diesen langfristigen negativen Konsequenzen leben müssen, die überwiegen verglichen mit dem, was kurzfristig attraktiv erscheint. Also gehen wir nochmal zurück zum Vaterunser. Unter all den Sachen darin, die wir uns so in den letzten Wochen angeguckt haben, war für mich dieser Teil immer so am irritierendsten. Und nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Warum sagt uns Jesus hier, dass wir Gott darum bitten sollen, dass er uns nicht in Versuchung führt? Ist die Alternative dazu, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, eben, dass er uns in Versuchung führt? Ich glaube, wir können das leicht missverstehen, worum es hier eigentlich geht, aber lass uns das mal im Detail zusammen untersuchen. Es gibt hier zwei Teile. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und eigentlich bedeuten diese beiden Dinge in etwa das Gleiche, zumindest in einem bestimmten Kontext. Nur einmal negativ ausgedrückt und einmal positiv ausgedrückt. Mache nicht das, sondern das. Tu nicht diese eine Alternative, sondern die andere, die gegensätzliche Alternative. Und in diesem Kontext ist das Gegenteil davon, in Versuchung geführt zu werden, dann vom Bösen erlöst zu werden. Und hieran sehen wir so ein bisschen, dass diese Bitte danach, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, eben nicht dieses verzweifelte Flehen darum ist, dass Gott uns nichts Schlechtes antut, sondern eben um eine Bitte, um seine Unterstützung in der Versuchung, in die wir unweigerlich kommen werden. Also die Alternative dazu, dass Gott uns in Versuchung führt, ist eben nicht, dass er uns zur Sünde verführt, sondern dass wir in der Versuchung, die kommt, alleine sind und hilflos werden. Also darum geht's bei dem Teil des Vaterunsers. Und eine hilfreiche Unterscheidung in diesem Kontext ist die zwischen Testen und Prüfen auf der einen Seite und Versuchen und Verführen auf der anderen Seite. Gott kann nicht versuchen. Der Teufel hingegen ist derjenige, der versucht zu verführen. Wir lesen das in Jakobus 1 in den Versen 13 bis 14, wo es heißt, wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Also Gott versucht uns nicht in dem Sinne, dass er uns zur Sünde verleitet. Er verführt uns nicht. Aber Gott kann uns und unseren Glauben testen. Und das tut er auch. Und das sehen wir zum Beispiel auch in der Bibel an niemandem Geringeren als Jesus selbst. Das heißt in Matthäus 4, Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Die meisten von euch kennen diese Geschichte, wie es dann weitergeht. Also Jesus ist in der Wüste, bekommt von dem Teufel verschiedene Angebote. Wenn er doch nur dies und jenes macht, dann bekommt er vom Teufel das. Er wird versucht. Teufel hat Jesus was versprochen, was vielleicht attraktiv in dem Moment erscheint, wie zum Beispiel was zu essen oder Macht. Ein paar Beobachtungen an diese Stelle, die wir hier haben. Gott selbst ist es nicht, der versucht, aber er führt Jesus in die Wüste, wohl wissend, dass er dort versucht werden soll. Das heißt jetzt nicht, dass Gott und der Teufel unter einer Decke stecken. Das offenbart für mich viel mehr, dass Gott selbst die finstersten und übelsten Absichten des Teufels nutzen kann und ins Positive umwandeln kann. Denn Jesus kann dem Teufel hier widerstehen, er kann uns dadurch ein Vorbild sein. Er zeigt ziemlich deutlich die Souveränität, die Allmacht, die Überlegenheit Gottes. Die Versuchung des Teufels wird letztendlich zu einem Eigentor des Teufels. Und so sollte das auch bei uns sein. Das ist so der Rahmen, in dem wir diese Stelle im Vaterunser verstehen können. Gott ist nicht derjenige, der versucht, nicht derjenige, der böse Wünsche und Absichten und Gedanken in uns hineinlegen würde. Aber er kann uns durchaus in die Gegenwart von Tests oder von Herausforderungen bringen. Und der Unterschied zwischen dem Prüfen, Testen, was von Gott kommen kann, und dem Versuchen, dem Verführen, was vom Teufel kommt, liegt in der Absicht, die dahinter steckt. Gott will, dass wir zeigen, dass unser Glaube echt ist, dass es mehr ist als nur ein reines Lippenbekenntnis. Er möchte, dass wir diese Prüfung bestehen. Und er tut enorm viel dabei, um uns zu helfen. Das ist ein bisschen so, wie wenn in der Schule der Lehrer, der dich prüft, dir gleichzeitig den Spickzettel gibt, wie du diese Prüfung bestehen kannst. Natürlich musst du schon noch von diesem Spickzettel abschreiben und das irgendwie annehmen, aber es ist ein sehr gut, sehr wohlwollender Lehrer, der dir helfen will bei dieser Prüfung. Der Teufel hingegen will, dass du dieser Versuchung, dieser Verführung erliegst. Er möchte, dass wir Gottes Gebote brechen, dass wir schlechte Dinge tun, dass wir Dinge nehmen und sie so behandeln, als wären sie größer und wichtiger als Gott selbst. Er möchte uns dazu verleiten, dass wir, wenn es uns mal vielleicht schlecht geht, Gott die Schuld daran geben, dass wir nicht mehr auf Gott, auf seinen Plan, seine Weisheit, seine Stärke vertrauen. Und dazu lügt der Teufel, nutzt unsere Schwächen aus, ist hinterlistig und gemeingefährlich. Und wir sind schwach. Aber Gott ist stärker. Und genau darum geht es hier im Vaterunser. Wenn wir beten und bitten, dass Gott uns vom Bösen erlöst, dann bitten wir ihn um seine Unterstützung, die es uns überhaupt erst möglich macht, der Versuchung zu widerstehen. Wir bitten ihn, dass er uns eben nicht alleine in dieser Versuchung lässt, sondern dass er uns dabei hilft, der Sünde nicht nachzugeben. Dazu sind wir nur fähig, wenn wir, wie die Bibel an anderer Stelle sagt, den alten Menschen, also so unsere alte Natur, hinter uns lassen und das Neue, das von Gott Gegebene, annehmen. Ein neuer Mensch werden. Grundsätzlich sind wir das durch unseren Glauben an Jesus Christus, den Glauben daran, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Das ist schon geschehen, darauf können wir uns berufen, auch und gerade wenn wir das Vaterunser beten. Aber nichtsdestotrotz bleibt unser Umgang mit Versuchung immer noch was, womit wir kämpfen. Etwas, das uns herausfordert. Auch wenn Gott schon längst den Teufel und die Sünde besiegt hat, so bleibt in unserem Leben immer noch, um das mit diesen sehr kriegerischen Metaphern auszudrücken, Angriffe und Kämpfe, die wir mit Gott gegen die Sünde und die Versuchung zur Sünde führen müssen. Und solange wir in dieser Welt leben, wird es auch immer so sein. Ich weiß nicht, welche Versuchungen es in deinem Leben so gibt. Ziemlich sicher weißt du selbst sehr genau, welche Versuchungen es in deinem Leben gibt, wo du immer wieder versucht wirst. Vielleicht hast du Probleme damit, wie du dein Geld ausgibst oder wie du deine Zeit nutzt. Vielleicht schaust du dir Dinge an, die du dir nicht anschauen solltest. Vielleicht bist du immer wieder versucht, deinen Mitmenschen nicht in der Liebe zu begegnen, wie Gott sie vorgelebt hat. Oder du bist versucht, dir etwas zu nehmen, was nicht dir gehört. Vielleicht bist du versucht, mit jemandem zu schlafen, der nicht dein Ehepartner ist. Oder du bist versucht, zu viel, zu wenig oder das Falsche zu essen oder zu viel Alkohol zu trinken oder zu schnell Auto zu fahren oder was auch immer. Ich glaube, du weißt selbst am besten, wozu du so versucht bist. Jeder von uns wird häufig versucht und manchmal leider auch verführt. Und um gegen diese Angriffe der Versuchung gewappnet zu sein, ist es wichtig, um unser Haus diese stabile Mauer zu haben. Und es liegt ein Stück weit an uns, wie diese Mauer gebaut ist. Bauen wir nur so eine mickrige Mauer, über die man vielleicht stolpert, aber die niemanden so wirklich aufhält? Oder bauen wir eine solide, hohe, dicke Mauer, die auch den stärksten Angriffen standhält? Bei dem, was wir tagtäglich so tun, setzen wir weitere Steine auf diese Mauer drauf oder spielen wir eher Jenga und versuchen, so einzelne Sachen da rauszudrücken? Was bedeutet es, an dieser Mauer zu bauen? Wie schaffen wir es, diesen Schutz vor der kommenden Versuchung aufzubauen, dass dieser möglichst solide in unserem Leben ist? Wie gehen wir praktisch mit Versuchung um? Ich habe ein paar Tipps dazu, wie wir diese Mauer aufbauen können. Zunächst mal, alles steht und fällt mit Gebet. Nicht umsonst sind wir im Vaterunser eben genau dazu aufgefordert, dafür zu beten, für Gottes Unterstützung in der Versuchung. Alleine schaffen wir das überhaupt nicht. Langfristig zumindest der Versuchung zu widerstehen. Früher oder später werden wir alle in irgendeiner Form schwach. Ja, vielleicht würden wir es schaffen, in irgendeiner bestimmten Sache stark zu bleiben, aber irgendein Schwachpunkt hat jeder von uns. Irgendwo, irgendwas, wo wir nicht widerstehen können. Kurz bevor Jesus festgenommen und dann gekreuzigt wurde, hat er im Garten Gethsemane seinen Jüngern noch etwas über Versuchung mit auf den Weg gegeben. In Matthäus 26, Vers 41, da sagt er: Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Selbst wenn wir wollen, und selbst das tun wir ehrlich gesagt ja noch nicht mehr immer, selbst wenn wir wollen, dann sind wir immer noch zu schwach, um uns nicht der Versuchung hinzugeben und uns von ihr überwältigen zu lassen. Der einzige Weg, stark zu werden, ist, vor Gott zu kommen, demütig zuzugeben, dass wir eben schwach sind, ihn um seine Hilfe zu bitten und darauf zu vertrauen, dass er uns durch die Versuchung führen wird und uns eben fähig macht, zu widerstehen. Der erste Stein, der gewissermaßen die Grundlage, das Fundament für unsere Mauer ist, ist eben das Gebet. Also Punkt 1, bete. Hoffen wir mal, die Mauer ist solide genug hier. Wunderbar. Durch Gebet sind wir eng mit Gott verbunden. Im Gebet berufen wir uns auf den Sieg über die Sünde und über die Versuchung zur Sünde. Diesen Sieg, den Jesus eben am Kreuz errungen hat. Durch das Gebet bitten wir Gott, uns zu erlösen, uns stark zu machen und uns davor zu bewahren, der Versuchung nachzugeben. Natürlich ist es wichtig zu beten, wenn man gerade versucht wird, also wenn die Sünde wieder besonders attraktiv erscheint. Es ist essentiell, genau dann zu beten, wenn die Versuchung besonders akut ist. Aber wenn wir immer nur dann beten und gegen die Versuchung beten, wenn wir besonders herausgefordert sind, dann machen wir irgendwie was falsch. Ja, nicht nur in diesen stürmischen Zeiten der Versuchung sollten wir gegen die Versuchung oder für Gottes Unterstützung in der Versuchung beten, sondern auch gerade dann, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Wenn man erst anfängt, seine Mauer zu bauen, wenn man schon vom Feind umzingelt ist, dann ist es ein bisschen spät. Natürlich kann Gott immer übernatürlich retten. Darum geht es nicht. Aber dennoch sind wir dazu aufgefordert, auch gerade in den ruhigen Zeiten weise zu sein und uns im Gebet schon mal auf das, was vielleicht kommt, vorzubereiten. Genau wie die Jünger damals im Garten Gethsemane, die in diesem Moment beten sollten, damit die zukünftige Versuchung sie nicht überwältigt. Na, und das Ganze nicht zuletzt deswegen, weil wir da häufig, wenn wir so kurz davor sind, der Versuchung nachzugeben, gar nicht unbedingt beten wollen. Zumindest geht mir das so, dann kommt man in so einen Modus rein. Vielleicht, weil einem eben die Kraft dazu fehlt. Bete regelmäßig, bete kontinuierlich dafür, dass Gott dich durch die Versuchung leitet und dich von der Sünde erlöst. Mach das konkret, nicht nur so ein allgemeines Bewahre mich, sondern werd spezifisch. Das ist gut, dass es schon so allgemein im Vaterunser drin ist, das erinnert uns immer wieder neu daran, aber in deinen persönlichen Gebeten geh noch einen Schritt weiter und sei spezifisch in dem, wofür du betest. Du weißt selbst, was so deine Lieblingssünden sind, wo du am stärksten versucht bist, womit du immer wieder kämpfen musst. Du weißt selbst, welche Dinge häufiger zwischen dir und Gott stehen. Überleg dir, welche Dinge das konkret sind und bete spezifisch für Gottes Unterstützung in diesen Situationen, wo du herausgefordert wirst. Der nächste Baustein für eine solide Mauer. Erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat und erinnere dich daran, wie schlecht die Sünde ist und wie doof du dich fühlst, wenn du der Versuchung nachgegeben hast. Erinnere dich daran, wie kurzfristig und vergänglich diese Vergnügen sein können, wenn wir der Versuchung nachgeben und wie unendlich viel größer und langfristiger die Belohnung ist, die Gott für einen hat. Erinnere dich mal an eine Situation, wo du der Versuchung nachgegeben hast. Vielleicht hast du jemanden angelogen, was genommen, was nicht dir gehört, zu viel getrunken, Versprechen gebrochen, Partner enttäuscht, deine Zeit irgendwie verschwendet, was auch immer. Setz dich mal zurück in so eine Situation, wo du irgendwie sowas gemacht hast. Was hat dich dazu gebracht, dieser Versuchung nachzugeben? Reflektier dich dir mal so ein bisschen. Was hast du dir damals davon erhofft? Und wie hast du dich danach gefühlt? War es das wert? Würdest du das nochmal machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Also ich hoffe, die Antwort wäre jetzt hier nein, aber überlasse ich euch. Wahrscheinlich, das vermute ich mal, wirst du mit etwas Distanz von der ganzen Sache bereuen, dass du damals nachgegeben hast. Wahrscheinlich wird dich das, was dir damals so attraktiv erschien, jetzt eher abstoßen. Das Vergnügen war kurz und was meist bleibt, ist irgendwie so ein schlechtes Gewissen. Es geht aber auch anders. Zum Beispiel lesen wir in Hebräer 11, Vers 25 von Mose, der damals in Ägypten eben nicht den Versuchungen eines doch relativ bequemen Lebens in der ägyptischen Herrschaftsfamilie erlegen ist. Da heißt es, er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Auch wenn Mose vielleicht nicht immer alles richtig gemacht hat, so hat er doch nicht den einfachsten Weg gewählt, sondern sich Gott zur Verfügung gestellt, weil er eben wusste, dass Gott etwas viel Besseres für ihn bereitet hat. Er hat das vor Augen gerufen. Diese langfristige Freude, die Gott bringen kann, verglichen mit der kurzfristigen Attraktivität der Versuchung. Und wenn du dich das nächste Mal in einer Situation befindest, in der du versucht wirst, dann erinnere dich daran, dass das Vergnügen darüber, der Versuchung nachzugeben, nicht besonders lange anhalten wird. Aber noch viel mehr, führe dir vor Augen, was Gott alles für dich bereithält. Erinnere dich an diese ganzen Versprechen, die Gott dir gemacht hat. Die Ewigkeit bei ihm zu sein, wo alles perfekt ist und wo keine Sünde mehr sein wird. Das Gebet ist die Grundlage. Und durch das Erinnern an unser früheres Versagen und an die zukünftige Belohnung bei Gott haben wir so die richtige Motivation. Aber dadurch läuft noch nicht alles von alleine. Um nochmal dieses Bild aufzugreifen, dass wir gegen die Versuchung kämpfen. Wie sieht dein Schlachtplan aus? Vertraust du auf dein Glück oder deine guten Absichten, deine Motivation oder darauf, dass schon alles gut laufen wird? Belässt du es bei diesen einfachen Gebeten, ohne dann noch weiterzugehen? Wir sollten dann nicht stehen bleiben, sondern uns einen konkreten Plan überlegen, gewissermaßen eine Strategie entwerfen für unseren Umgang mit Versuchung. Plane genau, wie du dich in Situationen verhältst, in denen du herausgefordert wirst, in denen du versucht wirst. Und der erste Schritt für einen funktionierenden Plan gegen die Versuchung ist es, sich bewusst nicht in die Nähe von Versuchung zu begeben. In 2. Timotheus 2, Vers 22, relativ am Anfang, da lesen wir diesen Tipp von Paulus an Timotheus. Halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt. Ich glaube, hier geht es weniger um eine Sache des Alters, sondern vielmehr allgemein darum, dass wir, soweit uns das möglich ist, uns von Situationen fernhalten sollen, in denen wir besonders versucht werden. Also uns nicht bewusst selbst aus eigenem Interesse in Situationen begeben, in denen wir dann herausgefordert werden. Wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dann hab halt keinen zu Hause, selbst wenn der nur für Gäste ist. Wenn du ein Problem mit Pornografie hast, dann installier dir irgendwie einen Filter auf deinem Computer oder Smartphone. Wenn du nicht verheiratet bist und bist herausgefordert darin, mit deinem Partner zu schlafen, dann verbringt halt nicht jeden Abend gemeinsam auf der Couch oder im Bett. Mach dir einen konkreten Plan, wie du solche Situationen vermeiden kannst. Verlass dich nicht auf deine eigene Stärke in dieser Situation dann oder darauf, dass du ja schon dafür gebetet hast, sondern ergreife konkrete Schritte, um diesen Versuchen möglichst wenig ausgesetzt zu sein. Geh immer davon aus, dass du schwächer bist, als du denkst. Manchmal können wir es nicht vermeiden, in Situationen zu kommen, in denen wir versucht werden. Aber trotzdem solltest du auch für diese Momente einen Plan überlegen, für wenn du dann drinsteckst. Dass du dir genau überlegst, wie du dich verhalten möchtest. Wenn du nicht mit deinem Geld umgehen kannst und es immer für sinnlose Dinge raushaust, dann ist die Lösung, glaube ich, nicht, dass du nicht mehr arbeiten gehst, damit du kein Geld hast, damit du da nicht mehr versucht bist. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber du kannst dir schon vorher genau überlegen, was du mit diesem Geld machen willst. Du kannst schon vorher konkrete Schritte ergreifen. Du kannst dir, was weiß ich, einen Dauerauftrag einrichten und irgendwas sparen oder spenden, wie auch immer. Wenn dich bestimmte Menschen in deinem Umfeld herausfordern, ja, zum Beispiel dieser Kollege, von dem du jetzt genau weißt, wen ich meine, der einfach immer nur nervt, dann ist die Lösung wahrscheinlich nicht in jedem Fall, dass du diesen Kollegen oder wen auch immer einfach vermeidest und jede Pause dann in der Besenkammer verbringst, sondern vielmehr kannst du dir schon vorher überlegen, hey, wie würde Jesus dieser Person begegnen? Wie kann ich dieser Person begegnen, selbst wenn ich dann akut herausgefordert bin? Mach dir vorher einen Plan, überleg dir das vorher, versetz dich vorher schon mal da rein. Unser Plan für den Umgang mit Versuchungen umfasst nicht nur die Sachen, die wir dann vielleicht nicht tun, wenn wir versucht werden, sondern unser Plan für den Umgang mit Versuchungen umfasst auch die Dinge, die wir stattdessen tun. Ja, geh nicht einfach nur weg von der Versuchung, sondern geh hin zu Gott. Ein funktionierender Plan für den Umgang mit Versuchungen räumt Gott ganz bewusst in seinem Leben die höchste Stelle ein. Je mehr du in Gottes Nähe bist und dich von ihm verwandeln lässt, hin zu dem, was er für dich vorbereitet hat, desto besser kannst du mit Versuchen umgehen. Dazu zählt natürlich wieder mal Gebet, wie wir schon vorhin gesehen haben, aber noch viel mehr. Ja, zum Beispiel Bibellese, schau ins Wort Gottes. Mach Lobpreis, gib ihm die Ehre. Hab Gemeinschaft mit anderen Christen, hör dir Predigten an und so weiter. Renn nicht nur weg von der Versuchung, sondern renn hin zu Gott. Überleg dir jetzt mal kurz, welche Versuchungen du so in der letzten Woche hattest. Und überleg dir genau, wie du mit dieser oder einer vergleichbaren Situation umgehen möchtest, falls das nächste Woche wiederkommt. Denk dir konkrete Schritte aus. Sei spezifisch. Ein weiterer Baustein einer soliden Mauer, die uns in der Versuchung hilft. Wache. Sei nicht überrascht, wenn du auf einmal versucht wirst. Lass dich nicht von der Versuchung überrennen. Jesus sagt in Lukas 17, Vers 1, es wird immer Versuchungen geben, die zum Bösen verführen. Uns wird nicht versprochen, dass es keine Versuchungen geben wird, egal wie viel wir beten. Im Gegenteil, hier wird sogar von Jesus vorhergesagt, dass es immer Versuchungen geben wird. Er warnt uns davor. Ja, so wie er seinen Jüngern im Garten Gethsemane gesagt hat, wachet und betet, so sollen auch wir erwarten, dass wir versucht werden. Nicht damit wir Angst davor haben, sondern damit wir nicht von dieser Versuchung überrumpelt werden. Ja, wenn wir beten und wachsam sind und unseren Plan gemacht haben, dann brauchen wir nicht erschrocken vor der Versuchung stehen, wenn sie plötzlich kommt, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht, sondern können nicken und sagen, okay, darauf habe ich mich vorbereitet. Hier hilft mir Gott. Und das bringt uns direkt zum nächsten Baustein. Erwarte. Erwarte Gottes Hilfe in der Versuchung, die kommen wird. Er hat versprochen, dass er dich nicht allein lassen wird. Das ist die ganze gute Nachricht dabei. Du alleine kannst zwar nichts ausrichten gegen die Versuchung und gegen die Sünde, aber Gott lässt dich eben in deiner Versuchung nicht alleine. Deswegen können wir überhaupt erst beten, wozu wir im Vater unser aufgefordert sind, nämlich, dass er uns vom Bösen erlöst. Und dazu lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 13, doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass wir nicht mehr widerstehen können. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Gott selbst hat versprochen, dass er uns nicht alleine lässt. Versuchungen und auch Prüfungen werden kommen, aber nichts wird so stark sein, dass wir nicht mit seiner Hilfe widerstehen könnten. Er wird uns Wege zeigen, wie wir standhaft bleiben können. Und er selbst bleibt sich und diesem Versprechen, das er dir gemacht hat, treu. Wir können uns auf ihn verlassen und mit ihm rechnen. Wir können seine Unterstützung erwarten. Wie Gottes Unterstützung aber aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal wird er dich davor bewahren, überhaupt erst in eine Situation zu kommen, wo du versucht wirst. Manchmal, haben wir auch schon gesehen, wird aber auch zulassen, dass du in solch eine Situation kommst. Aber dann, hat er dir versprochen, wird er dir auch die Möglichkeit zeigen und die Möglichkeit geben, der Versuchung zu widerstehen, trotzdem stark zu bleiben. Ja, bloß weil du trotzdem versucht wirst, heißt das nicht, dass Gott nicht trotzdem bei dir wäre. Das heißt nicht, dass du zu wenig gebetet hast oder dass du zu wenig gewacht hast, zu wenig geplant hast. Er wird dafür sorgen, dass die Versuchung nicht zu groß wird, dass du nicht widerstehen könntest. Er hilft dir, indem er dein Herz verändert, aber er kann dir auch helfen, indem er die Menschen um dich herum dazu gebraucht. Gott kann sehr offensichtlich übernatürlich eingreifen, aber auch vielleicht eher im Hintergrund mal. Und zuletzt, du bist nicht nur deswegen nicht alleine in deinen Versuchungen, weil Gott auf deiner Seite ist, auch wenn das natürlich richtig ist, sondern du bist auch deswegen nicht alleine in deinen Versuchungen, weil wir alle dazu berufen sind, uns gegenseitig zu unterstützen und uns in unserer Schwäche zu helfen. Das ist eine der Sachen, wofür Gemeinde da ist, uns gegenseitig zu unterstützen in den Herausforderungen und Problemen, die wir vielleicht haben. Wir sind alle dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu unterstützen. Wir alle haben unterschiedliche Stärken und vor allen Dingen auch unterschiedliche Schwächen. Und wir alle werden zumindest ab und zu mal versucht. Aber wir können uns gegenseitig darin helfen, diese Mauer möglichst stark aufzubauen. Und da jeder von uns häufiger mal versucht wird, braucht das auch gar nicht peinlich sein. Wenn du dich so sehr darüber schämst, dass du versucht wirst oder dass du auch mal einer Versuchung nachgegeben hast, dass du mit niemandem darüber reden kannst, dann ist es ein bisschen so, wie als würdest du absichtlich ein Loch in dieser Mauer offen lassen. Ein besonders guter Rahmen dazu, sich mit anderen darüber auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen, ist es, wenn man so ein paar Menschen um sich herum hat, wo man es ganz bewusst macht, sich über solche Probleme auszutauschen. Nicht darauf spekuliert, dass es ja vielleicht irgendwie mal passiert, wenn ich nur auf genug Sonntags im Gottesdienst für mich alleine sitze, sondern such dir Menschen um dich herum, denen gegenüber du offen und ehrlich und transparent bist. Na, insbesondere die Minigruppen, die wir in der Gemeinde haben, haben sich dazu bewährt. Also so Zweier-, vielleicht Dreiergruppen, die sich regelmäßig treffen und sich immer wieder gegenseitig bestimmte Fragen stellen. Wie zum Beispiel, hey, wo hast du letzte Woche versagt? Wo hast du Mist gebaut? Wo hast du der Versuchung nachgegeben? Also macht das. Fragt euch gegenseitig, wo ihr versucht werdet. Betet zusammen. Tauscht euch über eure Pläne im Umgang mit Versuchung aus. Erwartet zusammen Gottes Unterstützung in der Versuchung. Und wenn du bisher keine Minigruppe hast oder eine vergleichbare Gruppe an ein paar wenigen Leuten, mit denen du komplett ehrlich sein kannst, dann kümmere dich diese Woche darum. Such dir in der Gemeinde, in der Hausgruppe jemanden raus, mit dem du offen und ehrlich sein kannst. Ihr müsst gar nicht unbedingt dickste Freunde sein, das kommt dann automatisch. Also, such dir Leute herum, die dich unterstützen in deinem Umgang mit Versuchung und unterstütze die Leute um dich herum im Umgang mit ihrer Versuchung. Also kommen wir zum Schluss. Gott hat uns im Vater unser angeboten, ihn um die Erlösung vom Bösen zu bitten. Das schließt ein, dass wir ihn darum bitten können, dass er uns in unseren Versuchungen, in unseren Herausforderungen hilft. Diese Versuchungen, die unweigerlich kommen werden. Diese Unterstützung dann dabei, die hat er uns zugesagt. Auf die können wir zählen, da können wir auf ihn vertrauen. Er möchte, dass wir an dieser Mauer bauen, die uns hilft, uns vor der Versuchung oder den Konsequenzen oder dem Nachgeben der Versuchung zu schützen. Gebet ist dazu die Grundlage. Mit Gottes Hilfe können wir uns dann darauf vorbereiten, dass wir versucht werden, sodass wir eben nicht mehr überrascht oder überrannt werden, wenn diese Versuchung wieder besonders stark ist. Ja, und gerade wenn es dann darauf ankommt, dann können wir uns als Gemeinde gegenseitig unterstützen. Herr Gott, wir danken dir, dass du allmächtig bist. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen können mit allen Herausforderungen, Problemen und Versuchungen, die wir haben. Wir danken dir, dass du ja so viel stärker und mächtiger bist als die Versuchung. Also bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns in der kommenden Woche, dass du uns die Bereiche zeigst, wo wir besonders herausgefordert werden, wo wir einfach so häufig versagen und der Versuchung nachgeben, und dass wir in der Verbindung zu dir im Gebet unsere Stärke finden können, Nein zur Versuchung zu sagen. Ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns erlösen willst von den Fesseln der Versuchung, von der Sünde, von dem Bösen. Ich danke dir, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass wir diese Gemeinschaft an Gläubigen haben, deine Kirche. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu den Blick für unser Gegenüber gibst, dass wir uns gegenseitig unterstützen können in den Bereichen, wo wir herausgefordert werden. Sei du unsere Kraft, Nein zu versuchen zu sagen. Und wir danken dir dafür, dass du uns erlöst. Amen.